Deutschlandfunk. Der Tag.
Как вам не стыдно? Как вам не стыдно? Как вам не стыдно? Нет войне!
Nein zum Krieg und schämt euch. Das sind die Worte dieses jungen Russen. Er protestiert in Moskau gegen den Ukraine-Krieg. Und man sieht auf diesem Video, wie gleich von hinten mehrere Polizisten kommen und ihn an den Arm packen und mitnehmen.
Wir standen dort und plötzlich aus dem Nirgendwo kam ein anderer junger Mann mit einem Blatt in der Hand, auf dem stand "Stopp den Krieg". Einfach handgeschrieben auf einem DIN A4-Blatt Papier.
Diese Kulturschaffende aus Moskau, Name anonym, hat uns hier im Deutschlandfunk gestern berichtet, wie sie so einen spontanen Protest beobachtet hat.
Der protestierende junge Mann konnte nicht länger als 5 Minuten mit seinem Blatt Papier stehen bleiben. Und dann ist die Polizei gekommen. Sie haben ihn fotografiert, nahmen ihn unter die Arme und fuhren ihn fort.
Es gibt eine Menge solcher Berichte über Demonstrationen in Russland in den vergangenen Tagen und über Tausende von Festnahmen von Menschen, die sich auch von Polizeigewalt nicht abschrecken lassen und die sogar ein russisches Arbeitslager in Kauf nehmen. Wie können wir diese Bewegung einschätzen? Was könnte da noch kommen? Darüber habe ich heute mit unserer ehemaligen Moskau-Korrespondentin Sabine Adler gesprochen. Das zweite Thema heute ist die Debatte um eine Flugverbotszone über der Ukraine. Viele Menschen fordern so etwas inzwischen, um russische Angriffe schwieriger zu machen und um die Zivilisten in der Ukraine besser zu schützen. Es gibt aber auch einige Gründe, die dagegen sprechen. Ich habe mich darüber mit dem Sicherheitsexperten Joachim Krause unterhalten und er meint, so eine No-Fly-Zone über der Ukraine muss nicht zwangsläufig zu einer Eskalation führen, auch wenn Russland damit droht. Hören wir alles heute an diesem 7. März 2022. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. Sabine Adler war hier im Podcast ja in den letzten Tagen häufiger zu Gast. Sie war Moskau-Korrespondentin für den Deutschlandfunk. Sie ist außerdem hier bei uns im Haus Osteuropa-Expertin, hat nach wie vor viele sehr, sehr gute Kontakte. Und das ist natürlich alles extrem hilfreich für uns, gerade in diesen Tagen, gerade jetzt, wo auch unser aktueller Moskau-Korrespondent das Land verlassen musste. Ich habe heute Mittag mit Sabine gesprochen über die vielen Demonstrationen, die es seit Tagen überall in Russland gibt. Viele davon sind ja mit Videoaufnahmen im Internet zu sehen. Und ich wollte erstmal von ihr wissen, wie groß diese Protestbewegung eigentlich ist.
Der Widerstand wächst, das kann man auf jeden Fall sagen. Denn in der vorigen Woche gab es Protestaktionen ungefähr in 50 Städten und jetzt ist es sozusagen russlandweit. Also es sind insgesamt 147 Städte gewesen, in denen es Festnahmen wegen des Krieges und der Proteste gab, in denen es Festnahmen wegen der Proteste gegen den Krieg gab, um ganz genau zu sein. Und gestern sollen es 64 Städte gewesen sein. Insgesamt sind gestern 4.640 Festnahmen verzeichnet worden. Und dabei waren im Übrigen auch über 100 Kinder dabei. Das sind also die Kinder von Demonstranten gewesen, die einfach wahrscheinlich anders nicht betreut werden konnten. Also die Protestaktionen nehmen zu, aber man muss einschränkend sagen, da gehen jetzt nicht Zehntausende oder Hunderttausende auf die Straße, sondern es sind zum Beispiel in Moskau ungefähr 3.000 gewesen. In Petersburg waren es möglicherweise etwas mehr, da kenne ich die genaue Zahl nicht. In den anderen Städten sind das aber manchmal wirklich nur so ein Dutzend oder vielleicht maximal 100 Personen. Also es sind immer noch nur vereinzelte oder wenige Proteste.
Lässt sich das irgendwie vergleichen, Sabine, zu früheren Demonstrationen, die wir ja auch in den letzten Jahren in Russland immer wieder hatten? Ist das für russische Verhältnisse viel?
Also ich vergleiche es eben mit den Demonstrationen, die zum Beispiel ungefähr vor einem Jahr im Zusammenhang mit Alexei Nawalny gewesen sind. Da hatte ja das Netzwerk von Nawalny in den ganzen Büros, die Nawalny hatte landesweit, aufgerufen zu Protesten. Und das waren in vielen, vielen Städten waren das Zehntausende, Hunderttausende Menschen, die da auf die Straße gegangen sind. Also diese Masse an Menschen, die sich da tatsächlich geäußert und artikuliert hat, die sehen wir jetzt dieses Mal nicht. Damals war es so, da gab es eben auch diese Verstärkung der sozialen Netzwerke. Und im Gefolge dieser Proteste vor einem Jahr haben die Sicherheitsstrukturen in Russland zugeschlagen. Da ist man zum Beispiel verhaftet worden, wenn man nur einen Tweet weitergeleitet hat oder geliked hat. Also einen Aufruf zum Protest. Das hat gereicht, um festgenommen zu werden, zum Teil um ins Gefängnis zu kommen für ein paar Tage. Und das hat die Menschen doch nachhaltig abgeschreckt. Die Auswirkungen sind eindeutig zu sehen. Die Leute haben einfach total Angst, wenn sie auch nur im Internet irgendwie mit Protesten in Zusammenhang gebracht werden. Und deshalb sind auch diese Zahlen zu erklären.
Was sind das denn für Menschen, die jetzt gerade auf die Straße gehen?
Also wenn wir die Bilder sehen, die Videos und die Fotos, die durch die sozialen Medien gehen und die im Übrigen auch Medusa verbreitet, also dieses Internetportal, das von Riga aus geführt wird, da sieht man Fotos, wie zum Beispiel auch eine alte Frau, muss man sagen, festgenommen wird. Es sind auch ältere Männer, es sind Männer, Frauen, viele Frauen fand ich vor allem so im mittleren Alter zwischen 30 und vielleicht so Mitte 40. Also es ist, sind ganz unterschiedliche. Die ganz, ganz jungen Leute habe ich jetzt auf diesen Aufnahmen nicht gesehen. Das heißt überhaupt nicht, dass es sie nicht gab. Aber ich habe eher den Eindruck, das ist so, das ist vielleicht so eine Schicht, so Hochschulstudium absolviert und schon so die ersten Berufsjahre und aufwärts. Aber das ist eine Beurteilung jetzt wirklich nur anhand der Fotos.
Und sind das spontane Proteste oder wird da auch zu aufgerufen? Stecken da Organisationen dahinter?
Also da wird auf jeden Fall aufgerufen, denn Nawalny hat zum Beispiel aus seinem Straflager die ganze vorige Woche aufgerufen, am 6. März, also dem gestrigen Sonntag, auf die Straße zu gehen, die Stimme zu erheben gegen den Krieg, gegen die Ukraine. Und das war ganz klar eine terminierte Aktion. Es gab einzelne Proteste auch schon vorher in der vergangenen Woche, aber diese gestern, die hingen eindeutig mit diesem Aufruf zusammen.
Sabine, wir sehen dann in diesen Videos, die da im Internet kursieren, immer wieder Männer und Frauen, die eben rufen, die gegen den Krieg demonstrieren, die rufen Stopp den Krieg, die Plakate hochhalten und die dann von Polizeibeamten abgeführt werden. Manche werden auch vorher noch getreten, abgeführt und in Polizeiautos gescheckt. Was passiert eigentlich mit diesen festgenommenen Demonstranten anschließend?
Ich würde noch ergänzen wollen, bevor ich antworte, was noch passiert, bevor die in diese Polizeiwagen kommen. Die werden zum Beispiel mit Wasser übergossen oder mit Desinfektionsmittel oder mit Elektroschockern gequält bzw. ja, ruhig gestellt. Sie werden gefesselt. Also die Gewalt gegen die Demonstranten ist schon nicht zu übersehen. Und dokumentiert wird sie unter anderem auch von der Organisation OWD Info. Das ist eine NGO, die in allen Landesteilen ihre Helfer hat. Das sind zum einen Informanten, also zum Beispiel Protestierende, die selbst auf die Straße gehen und so etwas beobachten und das dann filmen. Aber die hat auch viele Rechtsanwälte, die dann tätig werden für diejenigen, die da festgenommen werden. Und mit denen passiert dann Folgendes, also die kommen dann erst einmal in Untersuchungshaft und dann wird entweder ein Prozess angestrengt, um sie zu einer Geldstrafe zu verurteilen. Damit kommen sie sozusagen noch ganz günstig weg. Sehr verbreitet ist, dass sie für einige Tage, zum Beispiel zwischen 7 und 10 Tage, in Haft kommen. Das ist nicht wirklich eine richtige, eine Gefängnisstrafe, sondern das ist auch mehr als eine Untersuchungshaft, denn diese Haft ist sozusagen von einem Gericht schon beschieden worden. Das ist ein Arrest. Und wenn es richtig schlimm kommt, und das ist es ja im Zusammenhang mit den Nawalny-Prozessen im vorigen Jahr, dann verschwinden Demonstranten und Demonstrantinnen teilweise auch für längere Zeit bis zu 3 Jahre im Gefängnis und das heißt dann Straflager.
Mhm. Was heißt, und kannst du das vielleicht auch noch erklären, was heißt Straflager?
Ja, Straflager, das klingt für uns immer so ein bisschen noch nach Gulag. In Russland ist es so, dass man im Gefängnis eigentlich nur dann sitzt, wenn man eben, wie ich gerade erzählt habe, den Arrest absitzt oder in Untersuchungshaft sitzt. Und das kann ewig lang dauern, weil die Gerichte sich auch nicht beeilen, die Prozesse tatsächlich schnell zu eröffnen und Verfahren abzuschließen. Und wenn die Gerichte dann aber tatsächlich eine Haftstrafe, also Freiheitsentzug, beschieden haben, ein solches Urteil gefällt haben, dann wird diese Freiheitsstrafe in einem Straflager abgesessen. Und diese Straflager, die sind eben auch über ganz Russland verteilt. Manchmal schickt man die Verurteilten dann quer durchs ganze Land, also weit weg von der Familie, aber nicht immer. Manchmal ist es auch ein bisschen familienfreundlicher, in Anführungszeichen. Und da in diesen Straflagern, die unterscheiden sich dann, da gibt es welche, da wird gearbeitet, da wird auch Zwangsarbeit verrichtet. Zum Beispiel werden da Uniformen genäht und Holz, also Möbel hergestellt und was auch immer. Und dann gibt es welche, die das eben nicht haben. Aber das ist sozusagen die Form, wie man eine Haftstrafe absitzt. Und man sitzt sie immer in wirklich großen Zellen, wo man zu Dutzenden Menschen schläft, in Doppelstockbetten und also praktisch nie allein ist und schon deshalb also einem ungeheuren Druck ausgesetzt ist.
Okay, Sabine, dann möchte ich nochmal zurückkommen auf die Videos, die wir da in den sozialen Netzwerken und generell im Internet sehen, von Menschen in Russland, die bei Demonstrationen oder beim Protestieren verhaftet werden. Wie kommen denn eigentlich diese Videos zustande? Das muss ja auch unglaublich gefährlich sein, so etwas zu filmen, die Polizei sozusagen bei der Arbeit zu filmen.
Das ist allerdings sehr gefährlich und allein dafür kann man ja schon festgenommen werden. Das sieht man auch zum Beispiel auf Fotos, die jetzt gerade aktuell von den gestrigen Protesten im Netz stehen, wie da wirklich mit ganz bösen Blicken die Milizionäre, die Fotografen einschüchtern. Also so einen Blick möchte man schon gar nicht abbekommen. Und das sind allerdings Aufnahmen, die wird man zum Beispiel im russischen Fernsehen erst recht jetzt, zu dieser Zeit, niemals sehen, denn diese Proteste darf es ja so wenig geben, wie auch man über den Krieg sprechen kann. Und es ist jetzt so weit, dass man sogar, wenn man aufruft zu einem solchen Protest, sich sozusagen schon strafbar macht. Also alles, was irgendwie gegen den Krieg gerichtet ist, und jetzt wird es wirklich wie Orwell in 1984, wer sagt, er ruft zu Antikriegsprotesten auf, nimmt das Wort Krieg in den Mund und Krieg gibt es ja nicht, also macht er sich strafbar.
Jetzt hat ja Wladimir Putin die Berichterstattung in der vergangenen Woche vor allem noch einmal ganz klar eingeschränkt mit diesem Gesetz, das jedem 15 Jahre Haft androht, der verantwortlich ist für die Verbreitung von angeblichen Falschinformationen. Daraufhin haben ja sehr viele, auch ausländische Medien, ihre Korrespondenten abgezogen. Auch wir, der Deutschlandfunk, sind jetzt nicht mehr mit einem Korrespondenten in Moskau vertreten. Da stellt sich mir die Frage, wie können sich dann Menschen in Russland überhaupt noch über diesen Krieg informieren? Welche Kanäle gibt es da noch?
Der allerwichtigste Kanal ist der persönliche. Also das heißt, Freunde zu fragen, die Verbindungen zur Ukraine haben, selbst Ukrainer sind, die Familien, Verwandten zu fragen aus der Ukraine. Denn es gibt ja ganz, ganz starke familiäre Verbindungen auch zwischen den Völkern. Das heißt also, man könnte einfach mal anrufen und mal nachfragen, was geht da eigentlich wirklich vor sich. Es gibt aber auch immer mehr Berichte darüber, dass die Leute das nicht wollen, weil das natürlich darüber zu reden, sich damit zu konfrontieren, heißt auch, dass man dann eigentlich irgendwas machen müsste, wenn eben das Brudervolk derartig behandelt wird, wie es gerade behandelt wird in diesem Krieg, dann ist das etwas, da muss jeder seine Konsequenz ziehen, ob er dann noch ruhig ist und still ist und zuschaut und sich weiter belügen lässt von den offiziellen Medien und von der russischen Führung oder ob er zumindest das mal in Zweifel zieht und vielleicht auch anfängt, irgendetwas zu unternehmen, zum Beispiel diesen Leuten auch zu helfen. Also das ist die erste Möglichkeit, wie man etwas erfahren kann und die direkteste wahrscheinlich, auch die am wenigsten verfälschte. Und es gibt Möglichkeiten für Leute, die ein bisschen pfiffig sind im Internet, sich noch über Tunnel auf bestimmte Seiten, auf internationale Medienportale zum Beispiel oder auch auf das mehrere russischsprachige internationale Medienportale zu schalten und dort die Informationen zu finden. Aber die ganz breite Masse, die wird das nicht tun, die wird nicht diese Anstrengung unternehmen, sondern sich dann eben in jeder Nachrichtensendung belügen lassen und wahrscheinlich irgendwie wegschauen und zwei Augen zudrücken.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Hast du da Hoffnung, dass sich da sozusagen etwas zusammenbraut in Russland, dass da eine größere Bewegung in den kommenden Wochen oder Monaten entstehen könnte, die sich damit nicht abfinden will?
Ich glaube, das ist ganz schwierig, weil man ja sieht, dass immer mehr Medien auch abgeschaltet werden. Also zum Beispiel diese sogenannte Roskomnadzor, das ist die Medienaufsicht, die hat heute zum Beispiel wieder angekündigt, dass noch weitere Webseiten geschlossen werden. Also alles, was irgendwie so in Richtung Opposition sich neu gründet oder da unterwegs ist. Der Informationsraum wird tatsächlich sterilisiert. Und also man braucht auch Bilder, um eine Empörung wachsen zu lassen. Man braucht Schicksale, man muss Schicksale erzählt bekommen. Man braucht eine kritische Öffentlichkeit, vielleicht auch eine Verstärkung über Ikonen einer Bewegung. All das ist im Moment überhaupt nicht in Sicht. Und was auf der anderen Seite die Menschen natürlich sehr stark spüren, das ist, dass sie bestimmte Angebote nicht mehr in Anspruch nehmen können. Also Konsum oder Finanzangebote, Bezahlung mit Visa-Card, Mastercard und diese ganzen Geschichten, die funktionieren nicht mehr. Sie können keine Netflix-Filme mehr gucken und was weiß ich. Also Russland ist isoliert von der Welt, immer mehr. Und dann kann sich ja ganz schnell auch so eine Wagenburg-Mentalität breit machen, dass man dann ganz trotzig wird und sagt, dann halten wir eben durch. Und im Durchhalten sind die Russen ja immer ganz gut gewesen, schon jahrhundertelang. Also dass man glaubt oder die Hoffnung hat, dass die Sanktionen so sehr Protest hervorrufen, dass es da eine kritische Masse geben wird, absehbar. Also das kann man sich meiner Meinung nach komplett abschminken. Das, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass ein internationaler Akteur, und das ist, da gucke ich jetzt mal in Richtung China, dass es da vielleicht irgendeine Bewegung, eine Entwicklung geben könnte, dass aufgrund dieses äußeren außenpolitischen Drucks sich Wladimir Putin noch irgendwie beeinflussen lässt. Im Moment ist er ja gar nicht auf Empfang. Im Moment sendet er nur. Alle, die bei ihm waren, berichten von diesen Gesprächen, dass er monologisiert. Und das ist natürlich etwas ganz Gefährliches, wenn jemand immer nur selbst redet und nicht mehr zuhört.
Sabine Adler, vielen Dank. Danke dir.
Flugverbotszone, die jetzt angesprochen wurde, das klingt so richtig und es klingt auch defensiv, aber es bedeutet, dass wir mit NATO-Flugzeugen russische Flugzeuge abschießen müssten, wenn diese Flugverbotszone verletzt werden würde. Und das würde sie natürlich.
Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, hält wenig vom Gedanken einer Flugverbotszone über der Ukraine. Die Debatte über so eine No-Fly-Zone, die läuft allerdings. Viele Beobachterinnen und Beobachter dieses Krieges sagen, die NATO müsste so eine Zone einrichten, um die Menschen in der Ukraine vor Angriffen aus der Luft zu schützen. Das Gegenargument lautet, dann greift die NATO in diesen Krieg ein und das ist dann der Dritte Weltkrieg. Schwierige Debatte also. Ich habe deshalb heute Mittag beim Institut für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel angerufen. Direktor dort ist Joachim Krause und ich habe ihn um seine Einschätzung gebeten und ihn erstmal gefragt, was das eigentlich genau bedeuten würde, eine Flugverbotszone über der Ukraine.
Ja, das würde bedeuten, dass die Amerikaner oder die NATO den Russen verbieten würden, mit Kampfflugzeugen und Kampfhubschraubern über der Ukraine zu operieren. Und das würde natürlich notwendigerweise bedeuten, dass westliche Kampfflugzeuge über der Ukraine operieren, um russische Kampfflugzeuge abzuschießen, die sich nicht an diese Aufforderung halten. Und damit wären natürlich die westlichen Staaten, die daran teilnehmen, in einen Krieg mit Russland verwickelt. Sie wären dann Kombattanten, was sie im Augenblick noch zu verhindern versuchen.
Wie würde man denn so eine No-Fly-Zone oder generell, wie wird die organisiert?
Ja, man fordert Russland auf, die Flüge aufzugeben und dann müsste man von Flughäfen, die um die Ukraine herumliegen, aber vielleicht auch von der Ukraine selber, aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich, Aufklärungsflüge über die ganze Ukraine machen, um sicherzustellen, dass keine russischen Flugzeuge das Territorium verletzen.
Und was genau ist jetzt das Problem? Warum genau wird davor zurückgeschreckt, so etwas zu machen?
Ja, die amerikanische Regierung und auch die deutsche Regierung und ich glaube fast alle westlichen Regierungen wollen nicht als direkte Kombattanten in diesen Krieg einsteigen, weil sie befürchten, dass sie dann direkt gegen Russen kämpfen und dass das möglicherweise von russischer Seite zu einer Eskalation führt, die wir dann auch nicht unter Kontrolle haben. Das ist eigentlich das hauptsächliche Motiv für die Ablehnung der No-Fly-Zone.
Jetzt gibt es ja schon Vorschläge, wie sich da sozusagen ein Workaround, wie sich ein Weg finden könnte, so eine No-Fly-Zone einzurichten, ohne dass die NATO zu einem direkten Kombattanten werden würde. Etwa indem man sagt, man macht die Piloten dieser Flugzeuge zu Ukrainern und man schenkt der Ukraine die Flugzeuge, die dafür nötig sind. Was halten Sie von solchen Ideen?
Ja, es gibt auch die Idee, dass zum Beispiel die Polen der Ukraine ihre MiG-25 schenken und möglicherweise die Piloten auch noch mit, aber das müssten eigentlich die ukrainischen Piloten können und die Polen dann amerikanische Kampfflugzeuge bekommen. Diese Gespräche finden im Augenblick zwischen Washington und Warschau statt. Sie haben aber noch zu keinem Ergebnis geführt, weil die Polen also doch noch einige Bedenken haben. Sie haben Angst, dass sie dann Gegenstand von russischen Anschlägen werden können. Und es ist auch noch nicht mal sicher, ob die Ukraine so viele Piloten hat, um das durchführen zu können. Aber diese MiG-25 wären geeignet, doch solche Flüge auszuführen. Aber da sind wir noch ein Stück weit von entfernt.
Wie mächtig ist denn eigentlich die russische Luftwaffe, wenn es über den Luftraum über die Ukraine geht? Wie gut haben die Russen diesen Luftraum unter Kontrolle?
Sie haben ihn eigentlich gar nicht unter Kontrolle. Es gibt gewisse Gegenden, etwa im Süden, da haben sie die Luftüberlegenheit. Aber in den sonstigen Teilen taucht die russische Luftwaffe nur gelegentlich auf. Es hat eigentlich alle Experten erstaunt, wie wenig die doch sehr umfangreiche und in den letzten Jahren modernisierte russische Luftwaffe in die Kämpfe eingegriffen hat. Das ist erstaunlich und die Experten rätseln, woran es liegt. Das kann daran liegen, dass die Verbindung zwischen den Landtruppen, den russischen Landtruppen und der russischen Luftwaffe nicht immer so gut klappt. Und da die russischen Landtruppen eben auch Luftabwehrsysteme haben, mit denen verhindert werden soll, dass die eigenen Flugzeuge abschießen, ist diese Verbindung, diese Konnektivität offensichtlich nicht gegeben. Das könnte ein Grund sein. Das kann aber auch daran liegen, dass die russischen Piloten doch nicht diese Routine und Flugzeit haben, die sie eigentlich haben müssten, um dauerhaft in den Konflikt einzugreifen.
Wieso ist es denn den Russen dann eigentlich gelungen, die ukrainische Luftwaffe so schnell auszuschalten?
Es ist ihnen keinesfalls gelungen, die ukrainische Luftwaffe auszuschalten. Sie haben es versucht, aber nur mit einem halbherzigen Ansatz. Und das ist ja das eigentliche Interessante daran, dass in den ersten Stunden des Krieges die russische Luftwaffe nur sehr zaghaft angegriffen hat und sich auch sehr schnell zurückgezogen hat. Und sie haben auch enorme Verluste einstecken müssen in den letzten Tagen.
Das heißt, die Ukrainer verfügen nach wie vor über Kampfjets, die aufsteigen könnten und die sozusagen gegen russische Flugzeuge vorgehen könnten?
Ja, das haben sie. Sie haben auch Flugzeuge, die zum Erdkampf geeignet sind. Aber es ist nicht genug. Und deswegen der Aufruf von Zelensky, dass doch eine Verstärkung notwendig ist. Und das kann ich nachvollziehen. Also die Russen kontrollieren nicht den Luftraum, aber die Ukrainer auch nicht. Und die Ukrainer machen den Russen die Kontrolle des Luftraums auch sehr schwer, indem sie doch mit sehr viel Luftabwehrraketen es den Russen verunmöglichen, überall eine Lufthoheit auszuüben.
Jetzt will ich nochmal, Herr Krause, zurückkommen auf diesen Gedanken einer No-Fly-Zone. Da hat ja Wladimir Putin schon gesagt, dass er solche Versuche einschätzen würde als Eingreifen in den Krieg und dass er die beteiligten Länder als Kriegsparteien ansehen würde. Deshalb ja auch immer der Gedanke oder die naheliegende Schlussfolgerung, das wäre sozusagen der Beginn eines Dritten Weltkriegs. Wie schätzen Sie das denn ein? Wie ernst meint es Putin tatsächlich mit so einer Drohung, wenn beispielsweise die NATO oder andere westliche Staaten allein mit Flugzeugen in diesen Krieg eingreifen?
Ja, man muss sich dann fragen, was meint er konkret mit seiner Androhung? Das wird da nicht klar gemacht. Da gäbe es natürlich die Möglichkeit, dass Putin auch noch die baltischen Staaten und Polen mit einer Landoffensive überzieht. Aber angesichts des fatalen Missschlags der russischen Angriffe in der Ukraine würde ich das im Augenblick für keine realistische Bedrohung halten. Er kann natürlich auch Luftschläge gegen Ziele in Polen oder in der anderen NATO-Staaten machen, aber ich weiß nicht, ob das sehr klug wäre, wenn er das machen würde. Oder er könnte mit Atomwaffen drohen, aber ich weiß nicht, ob das auch wirklich sehr klug wäre und ob das nicht auf ihn zurückfällt. Also ich bin im Augenblick, ich gehöre nicht zu denjenigen, die jetzt zurückscheuen und sagen, oh, dann sind wir im Dritten Weltkrieg und dann fliegen die Atombomben. Man muss die Lage auch vor Ort sehen, und da Russland doch offensichtlich weniger zu raumgreifenden Invasion in der Lage ist, als wir bisher gedacht haben, ist es vielleicht doch sinnvoll, ein bisschen ruhiger zu sein und nicht gleich die Apokalypse ins Auge zu fassen.
Das heißt, Sie könnten sich so eine No-Fly-Zone vorstellen?
Also ich könnte mir vorstellen, dass wir, oder sagen wir so, nicht wir Deutschen, wir können sowieso nichts machen, aber die Amerikaner sich stärker engagieren und zumindest mit einer Verbesserung der Fähigkeit der Ukrainer, ihren Luftraum zu verteidigen, rüberkommen. Das ist keine No-Flight-Zone. Ich finde, der Begriff ist etwas schlecht, sondern die Verbesserung der ukrainischen Fähigkeiten, ihren eigenen Luftraum zu verteidigen. Und das können sie mit bodengebundenen Waffen sehr gut machen, aber sie brauchen natürlich auch Luftüberlegenheitsjäger. Und da ist im Augenblick noch ein Defizit, und vielleicht kann man das auf die eine oder andere Art und Weise ausgleichen.
Herr Krause, wir hören jetzt in solchen Debatten immer wieder den Satz, was auf jeden Fall verhindert werden muss, ist, dass sich in einem Krieg russische und amerikanische Soldaten gegenüberstehen. Ist das denn eigentlich tatsächlich in den vergangenen Jahrzehnten nie passiert, dass es solche Situationen gab?
Ja, es ist eigentlich immer versucht worden, das zu vermeiden. Aber gut, das ist dann die Frage immer, wohin führt das, wenn sie denn doch mal gegeneinander kämpfen? Führt das wirklich gleich zum Nuklearwaffenkrieg? Das bezweifle ich. Ich bin der Meinung, dass es sehr viele Abstufungen von Eskalationen geben kann und geben wird. Und ich kann die amerikanische Sorge verstehen, dass man das nicht machen will. Und ich kann aber auch andererseits verstehen, dass die Amerikaner unter dem Druck der Ereignisse in der Ukraine sagen, wir müssen was tun, wenn das können wir nicht zulassen, dass Russland hier ein ganzes Volk zerstört und das nachher für sich einvernimmt. Das sind Dinge, die eine Abwägung erforderlich machen auf amerikanischer Seite, die ich sehr gut nachvollziehen kann in ihren Dilemmatas.
Sie sprechen da jetzt von unterschiedlichen Abstufungen. Gibt es da sozusagen international gültige Standards, dass man unter Militärs sagt, dieser Schritt hier, der wird noch angesehen als normaler militärischer Schritt. Hier beginnt möglicherweise die Eskalation. Gibt es da Stufen, die klar definiert sind?
Nein, das gibt es nicht, sondern das sind intellektuelle Überlegungen, wenn man so will. Es gibt von Hermann Kahn aus den 50er Jahren noch eine 42-stufige Eskalationsleiter, aber das ist alles Vergangenheit. Ich meine, wir diskutieren immer noch in Kategorien des Kalten Krieges, von der militärischen Konfrontation in den 70er und 80er Jahren. Damals hatten wir in Europa eine Situation, wo auf beiden Seiten 1,5 Millionen Soldaten standen und hochmobile und hochaktive Einheiten vorhanden war und wo man natürlich aus einem kleinen Vorfall etwas Größeres hätte werden können und möglicherweise die Eröffnung eines Krieges. Aber das ist ja heute nicht gegeben. Wir haben eine andere Ausgangslage am Boden. Und insofern muss ich sagen, müssen wir Eskalationsrisiken heute mit einer durch eine andere Brille sehen als noch vor 40 Jahren und nicht immer gleich befürchten, dass es jetzt in eine nukleare Eskalation geht.
Joachim Krause vom Institut für Sicherheitspolitik in Kiel. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Ihr merkt es, Sie merken es. Der Krieg in der Ukraine, er bleibt auch hier bei uns im Podcast das Thema Nummer eins. Auch heute wieder an diesem 7. März 2022. Wir sind aber für Anregungen und Themenvorschläge immer dankbar. E-Mail genügt an dertag@deutschlandfunk.de. Vielen Dank und bis morgen, 17 Uhr, da sind wir wieder da. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.